Jetzt ist wieder Zeit für Ruh im Studio. Den Podcast im Sparkassenkosmos. Mit Sparkassen für Sparkassen. Präsentiert von Sascha Ruh und der Sparkassen Consulting GmbH.
So, 3, 2, 1, da sind wir wieder. Podcast Ruh im Studio. Ich sage herzlich willkommen zur heutigen Episode und freue mich außerordentlich, mit einem Menschen zu sprechen, den ich schon viele Jahre kenne und ihn sehr, sehr schätze. Ich werde mit Uwe Adelmeier sprechen. Er ist Vorstandsmitglied in der Sparkasse Magdeburg. Erstmal herzlich willkommen, lieber Uwe.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Sascha, und herzlich willkommen in der Landeshauptstadt Magdeburg.
Ja, vielen Dank. Tatsächlich, Landeshauptstadt trifft's gut, weil ich hatte schon einige Episoden in anderen Landeshauptstädten und heute ist Magdeburg dran. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und wir wollen ja heute über ein Thema sprechen, so ein bisschen Hamlet-orientiert, Insourcing oder Outsourcing, das ist hier die Frage. Da du ja zum einen aus der aktuellen Praxis, glaube ich, eine ganze Menge zu erzählen hast und zu berichten hast und natürlich, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen wollen, auch nochmal Veränderungen anstehen, aber dazu später mehr. Ja, wer ist denn eigentlich Uwe Adelmeier? Ich habe mir mal erlaubt, so ein paar Facts rauszuschreiben. Ich habe aber eins gelesen, das fand ich sehr, sehr cool und auch sehr, da habe ich mich sehr mit identifiziert. Team Rot seit den beruflichen Anfängen. Das ist dein Statement auf deinem LinkedIn-Profil und es zeichnet dich aus. Du hast über 28 Jahre Sparkassenluft geschnuppert in verschiedensten Strukturen, verschiedensten Instituten und hast 97 in Bielefeld gestartet. Mit dem klassischen Bankkaufmann warst dann im Privatkundenvertrieb, Service, hast dann ein Förderprogramm in den Kreditabteilungen hinter dir, warst dann Referent für das Themenfeld Kreditsekretariat, dann Gruppenleiter, Kreditanalyse und dann ging es direkt weiter, Abteilungsleiter, Firmenkundenservice, Bereichsleiter, Kredit- und Risikosteuerung. Also viele, viele Steps gemacht und dann 2018 in den Vorstand hier nach Magdeburg, verantwortest hier Marktfolge, Überwachungsvorstand für das ganze Themenfeld Marktfolge, Orgentwicklung, Sparkassensteuerung, Personal, Compliance, Geschäftsstellenvertrieb und das KSC, also eine ganze große Klaviatur an Themenfeldern, was natürlich tatsächlich spannend ist, weil du eben die Produktion kombinierst mit der Vertriebsseite aus deiner Erfahrung und auch aus der Vorstandsseite. Das ist natürlich ein ganz großes Asset, weil man beide Seiten ganz gut versteht. Ja, und hast da auch im Zusammenschluss damals der Stadtsparkasse Magdeburg und auch Jerichower Land ja auch die Fusion miterlebt, die ja dann zur Sparkasse Magdeburg wurde. Und ja, wie ist das davon aus der Presse schon entnehmen, im neuen Jahr dann ja in weitere Pfade einsteigen und in der DSGF den Sprecher der Geschäftsführung übernehmen und hier den geschätzten Kollegen Norbert Baumgärtner dann beerben, der im laufenden Jahr Richtung Herbst dann in den Ruhestand gehen wird. Also viele Veränderungen, die da auch dir bevorstehen, lieber Uwe. Ja. Drück dir auf jeden Fall hier schon mal die Daumen. Wir wollen natürlich auch über diese Themen sprechen, deine Erfahrungen heute und deine Ideen und Gedanken von morgen. Von daher, ja, lass uns einsteigen.
Sehr gern.
Ja, Uwe, um mal vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Gefühl zu geben, wo liegt die Sparkasse Magdeburg, wie ist die aufgebaut, wie ist die aufgestellt, vielleicht mal ein paar Takte zu dir persönlich und vielleicht auch zum Haus, damit man das etwas einordnen kann.
Ja, fange ich mit der Sparkasse vielleicht mal an. Im Herzen von Sachsen-Anhalt, Landeshauptstadt, beschreibt es eben nicht komplett, sondern wir sind seit der Fusion auch eine Flächensparkasse, die, wenn man kurz hinter Irxleben auf der A2 weiterfährt, bis zur brandenburgischen Landesgrenze nur durch unser Geschäftsgebiet führt. Und das hat die Sparkasse schon auch erheblich verändert, ja, in ihren Herausforderungen. Auf 1800 Quadratkilometern haben wir 330.000 Einwohner und 240.000 Einwohner leben eben hier in der Großstadt. Das macht schon deutlich, dass es sehr differenzierte Ansätze auch für die Sparkasse braucht, diese Kunden gut zu beraten. Ja. Und ja, persönlich, ich bin ja gebürtiger Ostwestfale, aber wir haben uns hier sehr schnell sehr heimisch gefühlt. Der typische Magdeburger hat sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem Ostwestfalen, nicht geschimpft ist gelobt genug, ist so ein bisschen die Aussage. Und bodenständige Menschen, wir konnten hier sehr schnell sehr gut Fuß fassen.
Was hat denn in deiner Entwicklung, du hast ja jetzt, wie gesagt, auch viele, viele Jahre Sparkasse intern erlebt, in verschiedenen Positionen. Was hat denn deine Karriere so besonders geprägt, auch ein Stück vielleicht auch beeinflusst, vielleicht auch dein Wirken, auch deine Führung? Du hast ja auch im Themenfeld Führung ganz klare Ziele, ganz klare Vorstellungen, wie du dir das auch denkst. Das tust du ja auch laut. Ja? Also wer dein LinkedIn-Profil mal sich anschaut, der liest ja auch das eine oder andere darüber. Was hat dich geprägt in deiner Entwicklung?
Ich hatte tatsächlich tolle Vorbilder und konnte gute Führung in meiner Karriere erfahren. Das ist am Ende ja auch kein Glück, sondern auch viel gutes Hinarbeiten und ich hatte immer Menschen, die mir da gut zur Seite standen. Das eine ist sicherlich erstmal so die Grunddenke, Vertrauen schenken, Freiräume geben, Verantwortung übertragen. Das ist mir sehr wichtig und das habe ich in meiner Karriere auch erfahren. Nur so war es auch möglich, diesen Weg so zu gehen. Und was du ja schon gesagt hast, es gab sehr viele fachliche Wechsel in dieser Karriere. Ich habe eigentlich keine Aufgabe länger als 6 Jahre gemacht, glaube ich. Das war dann schon der längste Zeitraum. Da spricht viel Blickwechsel draus. Also die unterschiedliche Perspektiven einnehmen, das Bankgeschäft wirklich in allen Facetten erleben und begreifen. Und das hat mich schon sehr geprägt und deswegen auch jetzt der nächste Schritt nochmal. Früher oder später geht es eben auch darum, nochmal zu wachsen und neue Dinge kennenzulernen und sich dort auszuprobieren.
Jetzt schauen wir mal ein bisschen auf das Haus Magdeburg. Die Sparkasse Magdeburg ist ja durchaus auch bekannt für das Thema Auslagerung, hat sich ja auch da sehr, sehr früh und sehr intensiv mit verschiedenen Fragestellungen beschäftigt. Und jetzt komme ich natürlich ein bisschen aus der Beratungsecke und erlebe das natürlich auch an anderer Stelle, aber in beide Richtungen. Ja, ich erlebe Sparkassen, die sich die Frage stellen, wie kann ich aufgrund Personalmangel und auch aufgrund von Prozesseffizienzen und Kosten natürlich Themen auslagern. Ich erlebe aber auch gerade eine Gegenbewegung von Instituten, die sagen, boah, ich hol's mir lieber wieder ins Haus rein, weil vielleicht auch Service-Levels teilweise schwierig sind, weil die Kosten sich in Teilen sogar in eine andere Richtung entwickelt haben, wo vielleicht Insourcing sogar günstiger sein kann, Schnittstellenfragen. Also ich erlebe beide Diskussionen. Jetzt habt ihr in Magdeburg ja, wie gesagt, vor einigen Jahren ja schon Themen gestartet. Erzähl mal ein bisschen, was habt ihr gemacht und was war vielleicht der Auslöser, sich mit dem Thema Auslagerung ja dann in dieser Dezidiertheit auch zu beschäftigen?
Also gemacht haben wir, also auch schon vor meiner Zeit gab es Auslagerungsaffinitäten. Also eine Hauptkasse zum Beispiel hat es hier nie gegeben und klassische bankferne Bereiche waren auch nie Thema hier, von Kantine über Reinigung. Ich glaube, das ist eine Gemeinsamkeit, die findet man bei vielen Häusern. Wir haben uns im neuen Vorstandsteam damals zusammengesetzt im Sinne einer ganzheitlichen Strategie. Wo wollen wir eigentlich hin mit dem Haus? Welche Prioritäten setzen wir? Wo bekommen wir das nötige Personal dafür her? Ein paar Punkte hast du eben ja schon genannt. Und es war relativ schnell klar, dass wir uns vor allen Dingen auf die Kundenthemen konzentrieren wollen. Und im zweiten Schritt natürlich auch auf eine gute Steuerung der Bank. So, und so steht es heute auch in unserer Geschäftsstrategie. Wir haben also ein Sourcing-Kapitel in dieser Strategie drin, was sich genau dem widmet, mit der Frage, worauf wollen wir unser Hauptaugenmerk legen und wo, glauben wir, liegt nicht unsere Bestimmung drin, sondern wo können wir eher Hilfe von anderen entgegennehmen. Und ein paar Punkte sind eben auch schon genannt worden, was so die Triggerpunkte sind. Personal ist ein Engpassfaktor, war schon in jüngster Zeit, wird es noch mehr werden nach unserer Überzeugung. Dann geht es um Betriebssicherheit im Sinne von Quantität bewältigen und Qualität sichern. Und als drittes natürlich immer auch um die Frage der Wirtschaftlichkeit. Das ist so, aber da sind wir vielleicht ein bisschen anders unterwegs als manch andere Vorstände. Wir sehen das als strenge Nebenbedingungen, nicht als Haupterfüllungszweck. Also es geht bei Auslagerung für uns vor allen Dingen um die Frage Betriebssicherheit und personelle Zukunftsfähigkeit.
Ja, natürlich spielen eine Fragestellung mit rein. Wir hatten das ja auch schon mal andiskutiert, so die Frage dann der regionalen Identität. Ich hatte durchaus auch ja in meiner Historie viele Gespräche, auch auf politischer Ebene, wo natürlich schnell Fragen entstehen, gerade durch Personalmangel. Muss ich vielleicht sogar dann in Fusionsgespräche einsteigen, um Dinge anders zu organisieren. Aber das ist ja, steht ja ein Stück weit auch im Widerspruch zu regionalen Identitäten. Und da habt ihr ja auch dann für euch einen Weg gefunden, auch in regionalen Kooperationen zu denken, um ein Stück weit ein Bindeglied zu schaffen als ja doch auch große Sparkasse hier im OSV-Gebiet. Vielleicht auch fürs eigene Haus, aber vielleicht auch für Dritte.
Genau, also zunächst mal Sourcing-Strategie bei uns heißt ja, wir ziehen beide Themen in Erwägung. Wir sehen das gar nicht als entweder oder. Wir glauben, dass das ein Stück weit themenabhängig ist, dass man sich die Opportunitäten angucken muss. Grundsätzlich tatsächlich machen wir beides. Wir haben sogenannte Regios gegründet mit großen Auslagerungspartnern, der DSGF zum einen und der ProService zum anderen. Also haben große Blöcke unserer internen Wertschöpfung in ein Auslagerungsverhältnis gegeben. Wir sind aber genauso auch offen für lokale Kooperationen in anderen Feldern. Ein Musterbeispiel dafür wäre ja auch eine Säule des Produktivitätscenters des OSV, wo man genau diese Kooperation auch beleuchtet, neben der klassischen Dienstleistereinbindung. Und wir tun das im Moment in Feldern des Beauftragtenwesens, dass wir uns das anschauen. Das ist auch keine komplett neue Entwicklungen. Man findet das zum Beispiel bei Kollegen im Rheinland. Ich hatte jüngst noch mit dem Vorstandsvorsitzenden in Oberhausen mal ein interessantes Telefonat dazu, die auch eine Servicegesellschaft dafür haben. Und so kommt es ein bisschen aufs Thema an. Und in der Tat kann sowohl so ein Regio ein regionaler Anknüpfungspunkt sein, dass sich andere Sparkassen andocken im Auslagerungsverhältnis mit einem zentralen bundesweiten Dienstleister. Es kann aber auch eine lokale Kooperation unter Schirmerschaft der Sparkasse sein. Das kommt wirklich ein bisschen aufs Thema an.
Und in welchen Themen seid ihr jetzt momentan unterwegs, also richtig faktisch im Auslagerungszustand?
Ja, also klassisch alles, was mit Wertdienstleistungen zu tun hat, das war eigentlich der Start seiner Zeit. Also heute macht hier niemand mehr eine Befüllung eines Geldautomaten selber, das macht der Wertdienstleister. Wir haben keine Hauptkasse, sämtliche Dienstleistungen inklusive Fähr- und Entsorgung, auch großer Kunden wird direkt vom Wertdienstleister übernommen. Es gibt faktisch kein Bargeldgeschäft in den Geschäftsstellen. Es wird alles über die Automaten abgewickelt. Das war mal so der Start in Vollauslagerungsverhältnisse in den banknäheren Themen. Und dann haben wir eben seit 2023 ein Regio mit der DSGF im Bereich der Marktfolgedienstleistungen. Das ist tatsächlich auch eine ziemliche Vollauslagerung von Marktfolge. Also nicht nur klassisch passiv, Zahlungsverkehr und so, das kennt man vielleicht. Oder also einzelne Leistungen, sondern wir haben inklusive auch der Marktfolge aktiv praktisch alles, was auslagerungsfähig ist, auch auf diesen Standort übertragen. Was wir in diesem Fall noch selber machen, ist die Problemkreditbearbeitung, die Zweitvotierung, also alles, was kundennah ist. Ist ja auch unsere Bestimmung. Und in den eher kundenferneren Bereichen klassische Beleihungswertermittlung. Das liegt auch noch bei uns. Das wäre so der eine Strang. Und der letzte Streich ist, seit 1.7. dieses Jahres haben wir noch ein Regio gegründet mit der ProService. Dort geht es um Verwaltungsdienstleistung. Also operative Verwaltungsdienstleistung, Poststelle, Hausmeisterei, solche Services. Die eher strategisch orientierten Themen, wie zum Beispiel eine Bauorganisation, die liegt weiter bei uns. Also wir haben da schon eine sehr feine Trennung. Wo nützt es dem Steuerungsgedanken der Sparkasse? Bleibt es hier? Also hat es eine strategische Relevanz? Und wo geht es um die operative Bearbeitung, gerade auch von Mengen im Alltag, wo wir auch sehr stark von Skaleneffekten eines Dienstleisters profitieren können, von einem Produktionsmodell, was bundesweit funktioniert, Ausfallsicherheit generieren, das sind die Stichworte. Da greifen wir gerne auf den Dienstleister zurück und haben wenig Fantasie, muss ich sagen, dafür, sowas im Insourcing besser zu können.
Ja, das ist natürlich eine schöne Überleitung auf Folgethema, was mich umtreibt, weil die strategischen Eckpfeiler, die du benannt hast, ja, Skalierung letzten Endes sicherzustellen, auch das Thema Vertretungsregelung abzubilden. Am Ende überstrahlt ja irgendwo das Thema Geschwindigkeit im Kundensinne, ja, und auch letzten Endes am Ende auch ein Preis, den der Kunde ja irgendwo auch für bezahlt, für die Dienstleistung. Habt ihr denn, sobald du das sagen darfst, kannst, schon wirtschaftliche, messbare Effekte spürbar, die letzten Endes auch beweisführend sind, dass solche Modelle auch wirklich Zukunft haben?
Tatsächlich für die jüngsten Regios kann es das nicht geben. Ich könnte jetzt aus unseren Service-Level-Erfahrungen erzählen, die sind sehr gut. Also wir haben Schnelligkeit und Qualität haben wir, auch oberhalb der gesetzten Service-Level. Ich würde sogar sagen, mitunter auch schon besser als in der alten Welt. Wenn es um harte, messbare Euros geht, im Sinne von, hat sich der Business Case auch eingestellt, dann ist das nicht möglich, heute schon zu sagen, muss man realistisch sein, weil die DSGF-Auslagerung ist auch ein Prozess gewesen. Vor 2 Jahren ist der Standort gegründet worden, aber du hast danach das Onboarding peu à peu. Man fängt ja nicht Schlag heute mit einem Prozessset auf DSGF oder Standardbasis an. Ne? Genau, es geht stufenweise in Paketen. Und in diesem Jahr, bis Ende des Jahres, werden die letzten Pakete übertragen sein. Das ist auch richtig so, weil sich Mitarbeiter auch auf eine neue Welt einstellen können müssen. Und bei der ProService stehen wir ja noch ganz am Anfang. Also ich habe einen Business Case, der mir sagt, allein in einer Marktfolge kann ich bis zum Jahr 10, soweit geht das ja nach vorne, jährlich einen Millionenbetrag einsparen. Das kann jeder Vorstand, jeder Geschäftsführer für sich überlegen, ist das alleine der Gamechanger? Ich persönlich glaube nicht. Aber es ist natürlich eine Nebenbedingung, die für uns schon auch eine Relevanz hatte.
Ja, und das eine ist natürlich die Betriebswirtschaft. Das andere ist, darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen, was macht es mit den Menschen im Haus? Mhm. Ja, weil natürlich durch solche Veränderungen entsteht natürlich vielleicht auch ein bisschen Angst, ein Stück weit auch Vorbehalte, die den eigenen Job sogar betreffen. Wie habt ihr das dann gemacht, dass ihr auch die Menschen mitgenommen habt, wie man so schön sagt, wobei immer die Frage ist, von wo sie mitnehmen. Wir sind nicht ein Busfahrer. Ich sag mal, einfach auf diese Veränderung quasi vorbereitet habt und sie auch stetig begleitet habt. Was habt ihr da gemacht?
Ja, also von Anfang an hohes Maß an Transparenz. Wir haben sehr frühzeitig mit Einführungsveranstaltungen Menschen tatsächlich abgeholt. Ich habe auch Aussagen bekommen, schon auf Basis der Einladung. Herr Adelmeier, ich habe diese Einladung bekommen und konnte jetzt die Tage bis hierhin nicht gut schlafen. Das gehört tatsächlich dazu. Wir haben aber in diesen Veranstaltungen sehr transparent darüber aufgeklärt, wie so ein Prozess laufen kann. Das Problem ist ja immer, man hat so ein strategisches Zielbild, aber ja gar keine Beschlussgrundlage. Also man redet mit Menschen über einen Weg, den man gehen könnte, von dem man heute noch gar nicht sicher ist, ob der am Ende auch gegangen wird. Das haben wir aber auch genauso transparent dargestellt. Die handelnden Personen vorgestellt. Im Falle beider Unternehmen ist es so gelaufen, ProService und DSGF, dass wir schon vor der originären Projektarbeit solche Auftaktveranstaltungen hatten und Menschen miteinander in Kontakt gebracht haben. Sehr gerne auch Spezialisten und Standortleiter von anderen bestehenden Standorten, die diese Bedenken auch schon kannten und ein bisschen aus der Praxis erzählt haben. Ich glaube, das ist uns immer sehr gut gelungen. Wir haben auch laufende Projektkommunikation gemacht. Immer wenn es was zu berichten gab, informiert, ganz transparent. Später beim Auftakt einen Welcome Day gemacht. Wir haben uns da auch nicht als Sparkasse rausgezogen. Ich habe die Eröffnung dieses Welcome Days gemacht. Es war theoretisch ja gar nicht meine Veranstaltung, aber irgendwie doch. Ja, sodass wir präsent waren. Einen Punkt möchte ich aber an der Stelle benennen, wo wir, glaube ich, den Fokus, steckt doch in der Frage drin, vielleicht manchmal falsch setzen bei diesen Auslagungsverhältnissen ist, viel mehr Hauptaugenmerk müsste man eigentlich auf die setzen, die bleiben. Warum? Weil da die Schnittstellen neu dazukommen, weil dort sich Wege der Ansprache ändern. Praktisches Beispiel, die beliebten Ticketsysteme in der Gruppe, die wir von SR, FI schon kennen, die bei Dienstleistern auch Standard sind. Warum? Weil wir ein bundesweites Produktionsmodell haben und die Nummer meines Kollegen nebenan, die ich vorher gewählt habe, die wird perspektivisch nicht mehr funktionieren. Möglicherweise ist er für das Thema gar nicht mehr zuständig. Oder er ist urlaubsabwesend und jemand anders kümmert sich drum. Diesen Effekt wollen wir erheben. Und das werden wir nur hinbekommen, wenn wir mit solchen Systemen auch arbeiten. Und da war der Schmerz tatsächlich gefühlt viel größer als bei den Menschen, die diesen Auslagerungsweg beschritten haben. Das ist so eine Erkenntnis.
Ja, war eine spannende Erkenntnis, gerade im Hinblick auch auf ja vielleicht Häuser, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen, auch auf diesen Teil Menschen wirklich auch Acht zu geben und darauf zu schauen, dass man da die richtigen Worte findet und auch die richtigen Schritte einleitet. Denn wir wissen beide, wie wir hier sitzen, eine Auslagerung funktioniert erstmal unter der Überschrift einer guten Standardisierung. Und wir wissen auch, dass das eine Veränderung nach sich zieht, im Sinne von, ich mache andere Aufgaben an anderer Stelle. So, und das wäre für mich noch so ein Punkt, das Thema Auslagerung muss man unterscheiden zu dem Themenfeld Ausgliederung. Wir haben ja bei der Auslagerung faktisch einen Menschwechsel und bei der Ausgliederung sind die Menschen immer noch Teil der Payroll einer Sparkasse, aber sie übernehmen Aufgaben für Dritte. Wie habt ihr das so ein Stück weit auch kommunikativ eingebettet, dass das klar ist, dass wir hier von einer echten Auslagerung sprechen?
Na gut, im ersten Schritt muss man natürlich sagen, fühlt sich das erstmal wie die weichere Form der Ausgliederung an, weil du ja mit deinem Set an Kolleginnen und Kollegen in diesem Regio-Standort auch startest. Ja, also
man sind vor Ort.
Ja, man muss sich das schon so, also das ist die übliche Version und so haben wir das ja auch umgesetzt. Wir haben also Trakte unseres Hauptgebäudes quasi umgewandelt als DSGF oder ProService Geschäftsräumlichkeiten, aber im Grunde hat sich für manchen noch nicht mal das Büro geändert.
Das ist auch eine wichtige Botschaft.
Ja, das ist so. Und das ist auch in Ordnung, weil es ist ein sehr weiches Reinkommen in das Thema. Auch, weil ich ja vorhin schon sagte, Onboarding an den Prozessen, die ich heute tue und wie ich das tue und mit welchen Kunden ich das tue, ändert sich von Tag 1 auch erstmal gar nichts. Weil der einzige Kunde am Anfang in all diesen Feldern ist auch die bisherige Sparkasse. Das ändert sich ja erst, wenn ich onboarde. Und da ist vielleicht auch der Unterschied zu den Bemühungen der 90er Jahre, wo das schon mal stattgefunden hat und man noch Aktentruhen durch die Gegend geschickt hat, was man heute nicht mehr macht. Ja, durch die hochdigitale Bearbeitungsweise, die hohe Standardisierung in der Gruppe, zumindest theoretisch ist sie möglich, da kommen wir vielleicht später noch zu, was braucht es eigentlich, um da hinzukommen. Und durch den deutschlandweiten Ansatz der verschiedenen Standorte ist es eben schon so, dass peu à peu dieser dann am Anfang noch sehr familiäre Standort in das bundesweite Netz überführt wird. Und dann ändern sich Dinge. Dann ändern sich Ansprechpartner. Dann passiert es auch, dass jemand, der vorher vielleicht Pfändungsbearbeitung gemacht hat, diese Bearbeitung auch nicht mehr machen wird, sondern hier am Standort eine andere Aufgabe übernimmt, weil natürlich schon in Kompetenzzentren gedacht wird. Ja. Es gibt immer Ausfallsicherheiten, aber es wird nicht jede Leistung an jedem Standort in gleicher Weise erbracht. Das macht auch Sinn. Ja. Und dann erst kommt die echte Auslagerung zum Tragen, weil dann peu à peu neue Aufgaben und neue Prozesse kommen, teilweise auch neue IT, die dahinter hängt, nennen so ein Auftragssystem, wie es Ordinem bei einer DSGF, steht von Tag 1 erstmal gar nicht zur Verfügung. Wird im Laufe des Onboardings auch eingeführt. Also es ist ein sehr sanfter Übergang. Und dann kommen peu à peu auch neue Kollegen dazu, die von der DSGF eingestellt werden. Und dann ändert sich der Blick von einer Ausgliederung einer Abteilung zu einer echten Auslagerung.
Welchen Zeitrahmen muss man dafür planen?
Ja, also 2 Jahre ist tatsächlich ein guter Zeitraum, wo man sagen kann, dann haben wir alle Pakete ongeboardet. Und das ist schon eher sogar schnell, habe ich wahrgenommen. Also wir wurden immer als ein sehr schneller Standort bezeichnet, sowohl in der Projektarbeit als auch, das waren ungefähr 1,5 Jahre echte Projektarbeit. Da ist auch eine Menge zu bedenken. Und dann das Onboarding nochmal 2 Jahre, das ist eine gute Größe. Und da kann man ausgehen. Und jetzt sehen wir auch mehr und mehr neue Kollegen, die wir als Sparkästler gar nicht mehr kennengelernt haben. Das ist aber auch schön zu sehen, weil das bedeutet auch Wachstum für den Standort. So war es ja auch angedacht. Das ist kein Abwicklungsmodell, sondern das ist tatsächlich ein Wachstumsmodell.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du hier auch ansprichst, der ja auch Teil der Strategie dann sein muss, wenn ich mich dafür entscheide. Ich will ja dahingehend wachsen. Wir hatten das Themenfeld Skalierung kurz angeschnitten und da natürlich mehr Menge auch abgearbeitet bekommen, weil ja tatsächlich auch in den Themenfeldern, die ihr noch im Haus behaltet, Stichwort Abwicklung, Sanierung, gut, da will ich jetzt nicht unbedingt wachsen in der Form, aber in den Standardmengengeschäften soll es ja einfach und schnell gehen. Ja, und das natürlich möglichst mit mehr Kundengeschäft ansteigen. Von daher muss das ja die Grundidee dahinter sein. Ja. Habt ihr denn jetzt bei den Kolleginnen und Kollegen, die diese Stufen durchlaufen hatten, auch in dem Onboarding, gab es da auch, du hast ja einen kurz zitiert, ne, im Sinne von, ich hatte vielleicht 1-2 Nächte nicht gut geschlafen, gab es auch im laufenden Prozess im Konzept Widerstände, die ihr wahrgenommen habt? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass sowas nicht mal eben sanft durch die Tür geht in jedem Kopf.
Ja, aber auch tatsächlich eher ist das ein Thema auf Seiten der Sparkasse. Also beispielsweise neben den Systemen, die ich künftig vielleicht bedienen muss, Ticketsysteme, Serviceaufträge, die ich stellen muss, wo ich mich auch zwingen muss, den Auftrag sehr klar zu formulieren. Was möchte ich eigentlich von meinem Gegenüber? Weil der versteht mich möglicherweise nicht genauso blind wie der Mensch, der vorher mit mir jahrelang in einem Büro gesessen hat, im Extremfall. Ja. Das ist so ein Punkt. Mögliche Rückverlagerungen in den Vertrieb war immer mal wieder ein Thema. Also zum Beispiel strukturierte Anlieferung von Unterlagen. Ja, wenn ich das vorher nicht gewohnt war, und da müssen wir auch uns ein bisschen an die eigene Nase fassen, wenn ich Modell K vorher schon wirklich sehr gut umgesetzt hätte, hätte ich diese Schmerzen in der Ausführlichkeit vielleicht gar nicht gehabt. Also vielleicht auch eine Selbsterkenntnis in so einem Prozess. An die kommt man früher oder später. Packen wir uns mal an die eigene Nase und sagen, vielleicht war die Vorbereitung noch nicht 100%. Ja, also wir haben an viele Dinge gedacht, Prozessstandardisierung, PPS, kommt vielleicht auch nochmal dran vorbei, wichtiges Thema. Das war alles da, aber wir waren vielleicht ein bisschen in der Selbstlüge bei der Frage, wie ist die organisationale Reife zum jetzigen Zeitpunkt, nicht nur auf dem Papier, sondern in der Realität auch, wenn es um Anbindungsfähigkeit geht, Schnittstellen gut zu definieren. Das ist ja eigentlich eine Frage auch bei einer internen Marktfolge. Die blendet man nur öfter mal aus, weil man sagt, sind ja meine Mitarbeiter und die werden sich schon irgendwie zurechtruckeln. Steht da ein anderes Firmenschild drauf, wird so ein Konflikt wahrnehmbarer und der wird vielleicht auch eher mal ausgetragen.
Ja, und du hast es schon auch an der Stelle angeschnitten, PPS und dann die klare Bekenntnis an wirklich allen Stellen, sich auf den Standard zu fokussieren. Da wissen wir beide, wie wir hier sitzen. Manchmal hört man doch auch Standard gerne, aber besser meiner. Das passt natürlich dann nicht zusammen, schon gar nicht, wenn ich mir über eine Sourcing-Strategie, also oder auch eine Umsetzung dieser ernsthafte Gedanken mache. Du hast vorher gesagt, du hast noch keinen Vorteil gegenüber einem Insourcing da jetzt gesehen. Siehst du denn trotzdem Ansätze, die auch legitim sind, dass Sparkassen sagen, ich hole mir die Themen wieder ins Haus rein?
Schwierig. Also wir konnten das nicht identifizieren bisher, aber ich möchte natürlich den Kollegen, die das tun, nicht absprechen, dass man das macht. Ich stelle mir das sehr aufwendig vor, weil man hat erstmal den kompletten Know-how-Verlust in diesem Bereich, hat die Mitarbeiter weggegeben. Das wieder intern aufzubauen, ist, glaube ich, ein großer Aufwand. Muss dann ja offensichtlich harte Gründe geben, die man auch sehr gut belasten kann, um dieses Abenteuer zu wagen. Ich würde ja, also hört sich jetzt so leicht an, ja, aber ich würde ja immer eher nochmal über, wir sind im Nutzerbeirat einer DSGF zum Beispiel vertreten, solche Wege suchen, um zu gucken, kann ich vielleicht die Gründe, die dafür schlagend geworden sind, vielleicht auch beseitigen? Oder kann ich mir das so bauen, dass ich mein Auslagungsverhältnis doch vorteilhaft gestalten kann? Hört sich sehr idealistisch an, aber ich glaube, es gibt diese Einflussmöglichkeiten, ja. Persönlich würde ich mir ja wünschen, dass wir auch auf der höchsten Ebene der Strategien da noch mehr für tun. Dienstleister noch stärker, integraler in die Geschäftsstrategien einzubauen. Nicht nur so ein bisschen als Feigenblatt in einer BDZ, ja, an der Seite stehend, sondern ganz implizit in die Tiefe der Geschäftsstrategie zu verankern, darüber natürlich auch Erwartungsniveaus zu definieren und das nicht den einzelnen Vertragsverhältnissen zu überlassen, wie das ausgeht. Ich glaube, wenn man das gut macht, hätten wir auch viel seltener die Situation, dass eine Auslagerung vielleicht am Ende auch mal scheitert.
Ja, zumal das, was du gerade angesprochen hast, im Hinblick auf Einbinden von Dienstleistern in die strategischen und konzeptionellen Gedanken, die in Projekten stattfinden, auf zentraler Ebene, das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo ich glaube, da ist ganz viel Kraft da drin,
ja.
Weil wir hören ja auch stetig, dass wir viele, viele Themen in der Organisation anschieben wollen, aber uns fehlen faktisch die Menschen. Mhm. Ich glaube, wir haben viele Menschen. Wir müssen nur diese Menschen einbinden in diese Prozesse. Ja? Und da sind natürlich die Dienstleister. Wir haben das Dienstleisternetzwerk hier als zentrale Plattform ja auch aufgebaut, um genau dafür auch eine Idee zu liefern mit über 5000 Arbeitsplätzen, die alle Dienstleister ja ausmachen, um genau diese Fragen zu diskutieren. Deswegen glaube ich schon, da liegt auch viel Wahrheit drin an der Ecke. Jetzt haben wir aber auch vielleicht noch einen anderen Aspekt da rein. Vielleicht auch Themenfelder, die neben den gerade genannten, die die DSGF abbildet, auch repetitiv in vielen Sparkassen stattfinden.
Ja.
Siehst du da Auslagerungsansätze, die es vielleicht heute noch gar nicht gibt bei den Dienstleistern, aber die man ja vielleicht auch strategisch in den nächsten Jahren ausbauen könnte?
Ja, überall. Also überall tatsächlich. Also immer wenn man von der Strategie herauskommt, was ist unsere Bestimmung, nah am Kunden zu sein, Kundengeschäft gut zu machen und im Sinne guter Governance, aufsichtsrechtlicher Anforderungen und auch betriebswirtschaftlicher Logik ein Haus gut zu steuern und zu entwickeln, dann gibt es Felder, die haben wir klar definiert, die können wir uns als Auslagerung nicht vorstellen. So, das ist zum Beispiel so eine originäre Personalentwicklung, das ist eine Sparkassensteuerung, das ist das Herz der Organisationsentwicklung. Und dann sind es die Vertriebseinheiten. Und wir persönlich haben auch noch eine Revision so definiert. Das weiß ich, definieren manche Häuser schon für sich anders. Wir glauben, dass eine Revision mehr ist, als einfach nur einen Bericht abzugeben, sondern dass das auch stark gestaltenden Charakter fürs Haus haben kann. Schätzen auch die Expertise, die dort liegt. Und wir haben bisher übrigens auch die Compliance-Funktion als für uns nicht auslagerungswünschenswert bezeichnet.
Was andere durchaus tun, ne?
Was andere durchaus tun. Jetzt muss man mal sehen, wie das im Rahmen von AMLA und anderen Themen weitergeht, was vielleicht der Regulator uns da vorgibt, obwohl wir natürlich starke Anbieter in diesem Bereich haben, ja, unter anderem eine SIZ oder auch eine Procurax aus Sachsen. Also, wenn das nicht draufsteht sozusagen, wo wir strategisch gesagt haben, das sehen wir nicht, ist alles andere im Umkehrschluss ist auslagerungsfähig nach unserer Einschätzung. Und ich würde behaupten, dass es für die meisten Dinge auch heute schon mindestens ein grundständiges Angebot gibt. Vielleicht manchmal sogar ein zu redundantes Angebot, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Also da gilt es vielleicht auch, unter den Dienstleistern nochmal stärker sich abzustimmen und zu fragen, macht da eigentlich jeder das halbe Angebot oder macht da einer mal wirklich einen guten Aufschlag, dass man das auch alles bei einem Dienstleister unterbringt. Da sind wir ein bisschen auch beim Aufwand der Steuerung, bei den regelmäßigen Dienstleistergesprächen. Das Auslagerungsmanagement ist ein toller Schritt in die richtige Richtung, aber es wird uns ja nicht sämtliche Aufwände nehmen. Da braucht es auch ein bisschen Bündelung.
Na klar. Ja, ich glaube, die nächsten Jahre werden auch Konsolidierung zeigen und das betrifft Dienstleister, es betrifft Verbundpartner. Wir haben ja jetzt auch schon Entwicklungen, die wir wahrnehmen, auch auf der Verbundpartner-Produktseite, sei es bei den Landesbausparkassen. Ich glaube, das wird auch die Dienstleister betreffen, irgendwann sich in den Angeboten zu konsolidieren, weil auch für die Sparkassen, die ja leider, muss man dazu sagen, tendenziell eher weniger werden als mehr in den Anzahl der Instituten, müssen ja ein Stück weit auch schauen, wie kriegen wir die Dinge besser koordiniert und sich da dann in der Gruppe teilweise noch Wettbewerb zu machen, ist vermutlich auch nicht der richtige Antritt, um letzten Endes auch die Kräfte und die Ressourcen aus der Gruppe heraus besser einzusetzen. Da, glaube ich, liegt noch viel Produktionseffizienz.
Ja. Aber wenn ich auf den einen Punkt, weil du ja auch sagst, weniger Sparkassen nochmal zurückkommen darf, da ist mir schon nochmal eins wichtig, um Sparkasse vor Ort zu bleiben, ja, und diese regionale Identität zu bewahren, ist nach meiner Überzeugung Auslagerung ein perfektes Medium. Ja, es geht doch, natürlich kann ich sagen, Insourcing, glaube ich, kann vor allen Dingen ein Thema sein für leistungsfähige große Häuser. Also in den Ballungsräumen zum Beispiel, große Bilanzsumme, viele Spezialisten und die sagen, noch eine Spezialistenfunktion mehr macht mir nichts, ich habe davon auch ein paar. Aber wenn wir mal in die Realität der Häuser gucken, auch bei uns im OSV, Durchschnittsbilanzsummen eher so im Bereich 2-3 Milliarden, dann ist das schlechterdings gar nicht möglich. Und wenn ich dann noch in einer Region denken möchte, die Sinn stiftet, also wo ich wirklich eine regionale Identität habe und meine lokale Daseinsvorsorge als solche auch noch ausüben kann und will, dann bin ich überzeugt davon, hat das Grenzen. Ja, also ich glaube nicht, dass man da eine Bilanzsumme vorgeben kann, oder das hängt ja ein bisschen auch von den Geschäftsgebieten ab. Aber dann gibt's Dinge, die machen vielleicht irgendwann keinen Sinn mehr. Ja, und auch unterhalb von Landesgrenzen keinen Sinn mehr. Und wenn ich diesen Gedanken aber weiterdenke, dann helfen mir natürlich solche arbeitsteiligen Schritte mit Dienstleistern in der Gruppe, eben alle diese Dinge anders zu bewältigen und eben mich nicht groß fusionieren zu müssen. Wenn ich das möchte, ist das ja in Ordnung, aber ich sollte es nicht nur deshalb tun müssen, weil ich es sonst in meinem Geschäftsgebiet nicht mehr darstellen kann.
Absolut. Und wir haben natürlich eine sehr heterogene Welt, ein Sack Buntes an Instituten, auch eingebettet in verschiedenste Strukturen und städtisch, ländlich etc. mit unterschiedlichsten Demografien, mit unterschiedlichsten Fluktuationen. Es ist, ja, wie gesagt, ein Sack Buntes, sagt immer ein Kollege von uns, den ich da zitieren will. Ja, und ich glaube, dass es muss auch Zwischenlösungen geben, nicht nur eins und null. Ja, und die Idee auch mit den Kompetenzzentren, was du gerade angesprochen hast, geht ja auch ein Stück weit auch in die Grauzonen mit rein. Ne? Wie finden wir Grautöne, die es auch ermöglichen, vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze zu verlieren, die es eben auch ermöglichen, kleinen Instituten trotzdem eine Zwischenlösung zu bieten.
Genau, also Regio hätte mir, denke ich, besprochen. Ja, da gibt es Anbindungsfähigkeiten, dann bin ich beim Dienstleister. Ich kann in lokalen Kompetenzzentren denken, dann hat eine Sparkasse den Hut auf, dann sind wir in so einem halben Insourcing, kann man sagen. Echtes Insourcing wäre es eigentlich dann, wenn man sagen würde, also hier macht wirklich eine Sparkasse die Produktion für alle anderen in einem Umfeld. Darüber haben wir auch schon nachgedacht, das ist kein Geheimnis, unter anderem im Bereich der Geldwäsche. Aber da gibt's, also es hört sich erstmal total charmant an, weil gefühlt ist da irgendwie die Sprungweite auch nicht so groß, ja. Aber am Ende ist es doch. Und warum ist das so? Weil es, egal wie sehr man sich vertraut und langjährig kennt, es gibt immer doch, wie soll ich das sagen, gewisse Vorbehalte und Animositäten. Ja, frei nach dem Motto, lege ich jetzt meine Welt meinem Nachbarinstitut offen? Ist das vielleicht der Vorbote für einen Zusammenschluss? Möchte ich eigentlich gar nicht. Spannenderweise sind solche Kompetenzcenter deswegen viel leichter zu diskutieren, haben wir jüngst ja auch gemacht, wenn man sich bei den Kollegen in Elbe-Elster trifft und da trifft dann Brandenburg auf den Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Das geht tatsächlich teilweise leichter von der Hand, weil man zwar die gleichen Werte und Ideen teilt, aber keine lokalen Berührungspunkte hat. Also lokale Kompetenzcenter fliegen gar nicht so einfach aus genau diesen Gründen, weil immer auch so ein bisschen gefragt wird, soll mein Nachbar jetzt wissen, wie ich hier und da agiere im Detail.
Die überregionalen Kompetenzcenter.
Genau. Dann gibt es genau überregionale Kompetenzcenter und dann kann man natürlich schon wieder die Frage stellen, wie viel Sinn stiftet das noch, dann sind wir vielleicht auch bei einem bundesweiten Dienstleister. Ja, also da ist der Weg dann nicht mehr weit. Das andere Problem beim Thema Kompetenzcenter ist tatsächlich die Sicht der Sparkasse, die vielleicht federführend tätig ist. Weil die muss dann all die Dinge bringen, die man normalerweise von anderen verlangt, in Perfektion. Also zum Beispiel, Service Level, Auslagungsberichte in Perfektion, eine Revisionsfunktion, die bereitgestellt werden muss. Da denkt man am Anfang gar nicht so dran, ist aber tatsächlich gar nicht trivial. Und im Übrigen reagieren meistens die Fachabteilungen des Hauses, was sich damit beschäftigt, wir tun das ja sehr intensiv, auch erstmal gar nicht mit Begeisterung. Und man sagt, wir haben eigentlich schon gut zu tun mit unseren eigenen, beispielsweise Revisionsthemen, können uns jetzt eigentlich nicht so toll vorstellen, hier noch eine eigenständige Gesellschaft auch noch zu betreuen. Ist auch total nachvollziehbar. Ja, also das ist gar nicht die Bestimmung gewesen. Jetzt kommst du als Vorstand mit so einer Idee und da denkt natürlich erstmal, was hat der denn geraucht? Ja, das muss das jetzt auch noch sein? Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass auch dieser Ansatz verfolgenswert ist, wenn das Thema passt und wenn man Mitstreiter in der Region oder überregional findet. Aber ich will nur senden, in solchen Themen liegt der Teufel im Detail. Und das, was wir immer zu Recht bei Dienstleistern bundesweit im Sinne von Exzellenz im Auslagungsverhältnis einfordern, schlägt komplett zurück auf das Haus, was hier mitmacht. Und ich sage das auch so ehrlich, wir haben beim Thema Geldwäsche zum Beispiel deswegen auch Rückschritte gehabt zwischendurch, weil es auch Häuser gab in Sachsen-Anhalt, die gesagt haben, das ist mir auch zu heiß. Das ist ein Feld, da braucht es aufsichtliche Exzellenz, wir können uns keinen Fehler erlauben. Da möchte ich erstmal sehen, dass das fliegt und dann gehe ich gern an Bord. Das heißt, die Sparkasse, die das macht und betreibt, trägt ja auch noch ein erhebliches unternehmerisches Risiko, wenn sie hier in Vorleistung geht, mit Beratungsleistung, mit Manpower einstellen. Und da ist es eigentlich auch egal, ob sie das in eigenen Beritt macht, im Sinne einer Abteilung, oder ob sie eine Gesellschaft dafür gründet, wie das ja einige Häuser auch gemacht haben in der Vergangenheit. Auch dort reden wir über ein vollwertiges unternehmerisches, gesellschaftliches Risiko, was diese Sparkasse trägt. Das muss man auch erstmal wollen.
Ja, klar. Und da sind die Verträge, die man dazu schließt, gar nicht mal das große Problem, sondern eher dann das Doing und die operative Umsetzung. Ja, trotz allem, es sind spannende Grautöne, wie gerade schon anmoderiert, die vermutlich auch in der nächsten Zeit immer wieder diskutiert werden und die auch ihre Relevanz haben zu diskutieren. Auf der anderen Seite hatten wir gerade ja über die zentralen Auslagerungsmodelle ja ebenfalls gesprochen. Da gibt es ja noch weitere in der Organisation mit weiteren Dienstleistern, wo wir, glaube ich, eher darauf schauen müssten, wie könnte man da die Exzellenz weiter ausbauen, um quasi Grautöne gar nicht mehr zu brauchen, weil wir haben dann zentrale, ich sag mal, skalierfähige Dienstleister, die das abfedern. Das ist, glaube ich, auch ein Thema dann der Gesamtstrategie der Organisation. Nur wer trifft denn, das ist vielleicht auch eine spannende Frage, wer trifft denn die Strategie für die Organisation, für die Dienstleister im Sourcing-Bereich? Ja, ich glaube, das ist sicherlich auch mal ein Thema,
ja, das fehlt.
Dann die Dienstleister auch austauschen müssen.
Ja, das fehlt im Moment. Ein zentraler Antritt sicherlich. Es sind ja dann auch in dem von dir angesprochenen Dienstleisternetzwerk gar nicht alle Mitglied. Also ich muss gar nicht so weit gucken. Bin selber Aufsichtsratsmitglied der GSD hier beispielsweise, die auch solche Dienstleistungen erbringt, die auch Berührungspunkte hat zu anderen. Da gibt es sicherlich ganz viele weitere eher in den Verbandsgebieten beheimatete Angebote. Viele kennt man gar nicht, stößt dann über LinkedIn dahin, wie bei der Gesellschaft zum Beispiel des Kollegen aus Oberhausen, die kannte ich vorher auch nicht, der mir dann aber sagt, du, ich habe hier locker, weiß ich nicht, über fast 20 Mandate im Geldwäschebereich, wird auch auf der Internetseite veröffentlicht, das sind dann richtig große Einheiten sogar, die man aber gar nicht auf dem Schirm hatte und wo der Austausch total spannend ist. Aber ja, die Konsolidierung dieser Angebote, das stärker zusammenzudenken, zumindest in Grundsatzbahnen. Ich glaube, dass zum Beispiel es kein Zufall hätte sein dürfen, dass man sich zum Beispiel Dienstleisterprozesse im PPS mühsam verhandelt miteinander. Das wäre nie passiert, wenn man hier sehr viel konsolidierter rangegangen wäre und auch mit einer tiefen Integration in die Geschäftsstrategie des DSGV. Dann wäre das kein Zufall, sondern es wäre Methode. Und das fehlt uns. Und dann stoßen wir daran, auch im Negativen für die Sparkassen, weil sie das am Ende auch ausbaden müssen. Ich gucke mir dann meinen PPS-Betriebsvergleich an und frage meine Leute, das sollte jeder Vorstand regelmäßig tun, warum haben wir da eben noch keine 80%, 90%, 100%? 100% ist vielleicht immer illusorisch, ja, aber
80 ist immer anzustreben,
wär schon toll, aber die Wahrheit ist, im OSV als Beispiel, 20% der Häuser haben entweder noch gar nicht angefangen oder sind in der Startphase. Und wir können ja froh sein, wenn man dann irgendwo eine 50 plus X stehen hat im Standardisierungsgrad. Mich wiederum stört dann jeder Prozess, der nicht drin ist, weil er durch sozusagen grundlegende fehlende Entscheidungen übergeordnet nicht drin ist. Und Dienstleisterprozesse wäre so ein Beispiel. Wenn ich also ein auslagerungsaffines Haus bin und habe keinen PPS-Musterdienstleistungsprozess drin, dann koppel ich formal ab. Ja, und das ist nicht schön.
Ja, du hast es ja vorhin gesagt, am Ende sind diese Dinge deswegen im Bau oder letzten Endes auch in Fragen der Auslagerung und der Standardisierung, um letzten Endes für den Kunden auch Effizienz in der Produktion herbeizuführen. Nur darum tun wir das ja.
Ne?
Am Ende des Tages ist es ja nicht ein Selbstzweck,
genau,
im Sinne von, Mensch, wir haben den ganzen Tag nichts zu tun, sondern man will es ja wirklich aus der Überschrift tun, die Produktion effizient zu gestalten, um auch in der Wettbewerbsfähigkeit mitzuspielen und Kunden davon zu begeistern. Das muss ja die Grundintention, die Grundmotivation auch sein, sich diesen Dingen zu nähern. Und das setzt natürlich voraus, dass man sich in der Organisation ja tatsächlich auch klar ist über den Standard und auch noch die Institute auch mitspielen. Und ich glaube, das ist schon ein Themenfeld, was sicherlich auf der einen Seite diskutiert man mit Vorständen, die sagen, ja, das ist auch meine Individualität, ich habe das auch selbst in der Hand. Aber es trägt natürlich nicht dazu bei, sich aus der Gruppe, weil wir eben ja eigene Entscheidungsstrukturen haben, das Ganze in Masse nach vorne zu.
Aber jetzt muss ich da auch mal reingrätschen. Was ist denn so toll an individuellen Legitimationsprozessen? Wir haben ja selbst Sparkassencard-Sperren haben nur 75% der Institute im Einsatz, gemäß PPS-Betriebsvergleich. Das ist ja, wenn ich das so sagen darf, das ist ja Blödsinn. Also ehrlich gesagt, wir haben das alles schon mal entwickelt und bezahlt, bezahlen auch die laufende Pflege natürlich unseres zentralen Dienstleisters. Und ich kann überhaupt nicht erkennen, warum man so einen Prozess nicht einsetzen sollte. Und ich habe viel Fantasie für individuelle Business Cases und strategische Ausrichtung, aber da fehlt es doch völlig.
Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, im Bereich der IT und der Prozesswelt müssen die Standards sein. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob der aktuell gültige und gebaute Standard gut ist, ja, im Preis-Leistung, im Aufbau, in der Convenience. Das sind ja auch gerade Diskussionslagen, die wir da haben, um letzten Endes auch die technische Produktion noch besser nach vorne zu bringen. Und das finde ich auch ein sehr guter Schritt für die Organisation, um einfach auch weitere Entwicklungen Wir hören regelmäßig Anschlussfähigkeit, wir hören Update-Fragen. Um diese auch überhaupt möglich zu machen, brauchen wir eine technische Basis miteinander. Und deswegen, ich bin da völlig bei dir. Ich erlebe das sehr häufig, auch in Projekten, dass man sich dann diesen zentralen Dingen einfach verwehrt. Ja. Aus Gründen sicherlich. Die sind auch in Teilen auch nachvollziehbar, aber letzten Endes nicht haltbar für die Zukunft, weil sie sich am Ende ins eigene Fleisch schneiden. Ja. Genau. Also haben wir ein gleiches Bild zu. Jetzt hast du ja im neuen Jahr eine neue Rolle und wirst da in der, ja, auf der anderen Seite der Macht, wie man so schön sagt, alter Star Wars-Fan, wirst dann da quasi stehen.
Sascha, ich werde immer verprügelt hier, wenn ich die dunkle Seite der Macht sage. Für die Risikoüberwachung.
Gut, deswegen habe ich die andere Seite gesagt. Genau, also ja, da wirst du ja in neue Themen einsteigen, also nicht ganz neue. Du hast sie ja aus der Praxis heraus, aus der Abnehmerseite ja massiv erfahren und auch begleitet. Was sind denn so Gedanken, die dich umtreiben, wenn du so an deinen ersten Arbeitstag denkst, vielleicht an die ersten Aufgaben, an die ersten Themen? Du blickst ja auch visionär auf die Gruppe, auf Entwicklung. Wir hatten das ein oder andere schon angeschnitten. Ja, was treibt dich um und wo glaubst du, kannst du heute schon zumindest mal sagen, das sind Dinge, mit denen du dich beschäftigen willst?
Also als Mensch gehe ich erstmal sehr respektvoll an diese Aufgabe, weil das ist schon ein dickes Brett, weil tatsächlich ist die Vision ja nicht mehr und nicht weniger, ist schon anspruchsvoll, den Dienstleister Nummer 1 für betriebswirtschaftliche Themen in der S-Finanzgruppe weiter zu formen. Weiter sage ich deshalb, weil der Weg ist ja schon gut gegangen worden. Ja. Also da ist sehr viel von meinen Vorgängern und aktuellen künftigen Mitstreitern ja schon passiert. Und nichtsdestotrotz, weißt du auch, haben wir eben an Konsolidierungsthemen schon besprochen, gilt es da noch einen Weg zu gehen. Und den möchte ich gerne federführend mitgestalten. Da braucht es sicherlich nochmal eine sehr intensive strategische Abstimmung mit vielen Stakeholdern in der Gruppe. Das wird sehr stark eine Rolle sein, die ich sehe, auch für mich. Aber wenn wir am Anfang denken, Einstieg ist erstmal ganz viel zuhören, Stimmung aufnehmen, Unternehmenskultur atmen. Das wird so der Start sein, bevor ich mit, ich sag mal, fertigen Kuchenrezepten komme.
Ja, zumal auch das Leistungsportfolio, ne, wir hatten es ja auch schon in anderen Vorgesprächen mal diskutiert, wir haben sehr große Sparkassen, wir haben einen großen Bau an mittleren, also von der Größe her an mittleren Instituten, gemessen an der Bilanzsumme und natürlich auch einen großen Teil an kleinen Instituten. Und ich glaube, auch das ist wichtig im Sinne eines Dienstleisters, auch in den Angeboten, sich darauf auch einzustellen.
Da gibt es einen klaren Blick drauf für mich. Das ist so, da bin ich auch ein bisschen geprägt aus früheren Verbandsgebieten, also Westfalen-Lippe, was ja auch nicht so die Riesenhäuser sind im Mittel. Und OSV auch, wenn wir das ernst nehmen wollen mit dem konsolidierten betriebswirtschaftlichen Dienstleister für die Gruppe, so als Überschrift, dann braucht es tatsächlich Anbindungsfähigkeit für alle Häuser. Und dann braucht es auch unterschiedliche differenzierte Angebote. Also wir als mittelgroßes Haus konnten so ein Regio noch relativ gut umsetzen, auch mit wenig externer Hilfe. Darunter wird das schon schwierig. Und selbst wenn wir über die Auslagerung von Einzelleistungen oder Paketen sprechen, ist die letzte Meile ein nicht zu unterschätzendes Problem für die Häuser. Also die sehen dieses bunte, schöne Bild. Wie ist die Welt, wenn ich dann irgendwann mal beim Dienstleister bin? Denen fehlt aber die Gestaltungskraft. Und damit meine ich wirklich nicht die Möglichkeiten fachlich, sondern manchmal auch einfach die Kapazität, da überhaupt hinzukommen. Da braucht's von den Dienstleistern sicherlich einen noch stärkeren Fokus drauf. Wie kriege ich die letzte Meile gut bewältigt? Was meine ich damit? Das fängt schon bei Auslagerungskonzepten an, Risikoanalysen, die gemacht werden müssen. Also weit vor der eigentlichen Auslagerung, so unter die Umsetzung, genau, operative Umsetzung, diese letzte Meile, wie bei einem Hausanschluss der Telekom, da liegt das Glasfaserkabel an der Hauptstraße, aber deshalb ist der Haushalt noch nicht angeschlossen und das kann der Haushalt eben auch nicht selber, ja. Und diese Erschließungsarbeit, da braucht es einen stärkeren Fokus drauf. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Erklärung, warum. Wenn wir in Regios zum Beispiel denken, das sind vor allen Dingen natürlich Erfolgsgeschichten mit mittelgroßen bis großen Häusern. Und das soll auch gerne so weitergehen. Es braucht aber auch den zweiten Blick auf die, ich sag mal, Sparkassenrangliste 150, 200 aufwärts, wo wir auch ganz viele Institute haben, die von diesen Vorteilen auch profitieren wollen und was auch unser Auftrag ist. Ich spreche jetzt schon von uns, für die Zukunft betrachtet. Und ich meine, dass das auch Gesellschafterauftrag ist und auch im Sinne der Verbände.
Ja, das ist eine hohe politische Dimension, die das auch einnehmen wird. Jetzt wollte ich noch einen anderen Aspekt kurz anschneiden. wir haben ja bundesweit sehr unterschiedliche Situationen, die wir vorfinden im Hinblick auch auf Fachkräfte, auf Mängel empfinden, die auch nachweisbar sind durch Erhebungssysteme, wo ja viele Sparkassen sich die Frage stellen, strategische Personalplanung, ich muss schauen, wie ich die nächsten 5, 6, 8, 10 Jahre mich aufstelle. Und gleichzeitig haben wir die Trendentwicklung rund um KI, wo ja auch viel gehypt wird, wo ja alles wie Pilze aus den Boden schießt an Lösungen und wir haben die Idee und so weiter und so fort. Und teilweise sind sie auch recht spannend, teilweise sind sie auch wieder schnell wieder weg vom Fenster. Und jetzt habt, ich sage jetzt bewusst mal, ihr ja dann auch in der Zukunft ja auch Kolleginnen und Kollegen, die ja perspektivisch auch nicht unbedingt mehr werden. Wo siehst du jetzt möglicherweise auch Technologie für eure Dienstleistungsprozesse als Hebel, um den Mangel in den Sparkassen, aber auch dann tendenziell auch bei den Dienstleistern zu bedienen? Hast du da schon konkrete Gedanken oder ist es erstmal noch ein Sortieren, was dann im neuen Jahr startet?
Das ist schon eher ein Sortieren, aber wenn man mal in die nähere Zukunft guckt, dann muss es, glaube ich, beides sein. Du musst weiter Mitarbeiterkapazitäten nachlegen, indem du zum Beispiel auch gerne weiterhin erfolgreich Regios baust. Das passiert ja auch gerade noch. Darüber kommt natürlich Kompetenz in die Firma. Auch sehr differenziert über Deutschland verteilt, wo es vielleicht in manchen Regionen schon schwierig wird, benötigte Fachkräfte noch zu bekommen, kann ich die in anderen Regionen noch gewinnen. Das sehen wir hier am Standort. Ja, also wir haben hier eine ComTS, Transaktionsgesellschaft des Wettbewerbs. Wir können relativ gut von denen den einen oder anderen noch abwerben. Und auch Quereinsteigerprogramme sind ein Thema. Das ist nicht nur ein Thema für Sparkassen, das ist auch ein Thema für die Dienstleister. Dazu wiederum muss ich den Prozess teilweise auch ein bisschen zerhacken und sagen, dann ist vielleicht einer nicht mehr in der Lage, von A bis Z die Aufgabe komplett eigenständig zu erledigen, sondern ich kann in Teilaufgabenschritten denken und dann kann ich auch andere kaufmännische Berufe in dieses Bild reinziehen. Also Attraktivitätssteigerung zieht da an der Stelle und ich kann mit Quereinsteigern meinen Personalengpass ebenfalls beheben. Dann ist die nächste Säule Ausbilden, Ausbilden, Ausbilden. Das gilt nicht nur für Sparkassen, das gilt auch für Dienstleister. Macht auch eine DSGF im Übrigen. Mir hat der Bereichsleiter IT noch stolz erzählt, dass er jedes Jahr auch einige Auszubildende in seinem Bereich hat. Also auch eigenes Nachwuchsgewinnungsprogramm. Und dann kommen wir natürlich, wenn das alles wird nicht reichen. Das ist ja auch die Wahrheit. Das sehen wir auch in unserer Sparkasse. Das heißt, wenn ich das alles mache, es wird nicht reichen. Und die Lücke, mindestens die Lücke, vielleicht auch mehr, wenn möglich, kann ich dann mit Automatisierung, Unterstützung durch Digitalisierung bewältigen. Und da möchte ich schon auch mal Lanze wieder für den Dienstleister brechen. Wenn ich das als Sparkasse alleine mache, irre Aufwendungen und auch hohe Kosten, habe ich die FI im Hintergrund. Das ist ja schon die Idee, dass wir den zentralen Dienstleister da auch stärker nutzen. Dann wird das alles schon besser, aber ich muss es als Sparkasse auch immer noch selber machen und umsetzen. Und da liegt, glaube ich, eine Chance für den Dienstleister zu sagen, für diese ganzen Felder musst du dir keine Gedanken machen. Da übernehmen wir das komplett für dich und bilden das Produkt ab und du musst dir gar keine Sorgen machen. Ja, und da sehe ich großen Effizienzhebel für die nächsten Jahre. Was da aber konkret wann und wie hilft, wird sicherlich in einer neuen Rolle nochmal abzustimmen sein mit den Leuten von AFI, mit den Kollegen. Wann kommt ihr womit raus? Was können wir an Eigenentwicklungen beisteuern? Denn das passiert ja auch. Ne? Die SGF hat eine relativ große eigene IT-Abteilung, auch mit Entwicklungen. Das soll nicht parallel erfolgen, aber da, wo es sinnvoll ergänzt, passiert das. Und so wird ein Schuh draus, glaube ich, wenn man es in Summe macht.
Ja, dann mussten die Menschen noch reinpassen und laufen lernen und dann geht es voran. Vielleicht noch einen Blick, jetzt hast du ja viele Learnings in deiner jetzigen Rolle erfahren dürfen, hast viel mitgenommen, hast auch, glaube ich, in beide Richtungen Learnings gehabt. Ne? Was hätte man vielleicht mal anders gemacht? Das hast du ja selber gerade ein bisschen ausgeführt, auch mit den bestehenden Kolleginnen und Kollegen auch Schritte einzugehen. Wenn du jetzt so, wir haben ja durchaus viele Institute, die vielleicht noch nicht so weit sind in Deutschland, wie jetzt Magdeburg. Welchen Tipp kannst du den Häusern geben oder wo sagst du, naja, welche strategischen Fragen solltet ihr euch in jedem Fall zu Beginn stellen und nicht gleich direkt auf losziehen? Ja. Was würde dir da in den Sinn kommen?
Also der allererste Tipp ist schon mal von der operativen Hektik und der zwangsweisen Beschäftigung mit dem Thema. Also mir ist da jemand krank geworden, jetzt habe ich einen Handlungsbedarf, das ist ja die Realität, mal hin zu einer grundsätzlichen Beschäftigung. Also ähnlich wie wir es auch gemacht haben, Sourcing-Kapitel schreiben für die Strategie, überlegen, was ist überhaupt ein Thema für mich und was ist es nicht. Und da gibt's auch kein richtig oder falsch aus meiner Sicht. Das darf man schon sehr individuell definieren, aber dann auch konsequent genau daran arbeiten und den Rest dann auch ausblenden. Ja, das ist mal der erste Tipp. Der zweite wäre, Anbindungsfähigkeit verbessern. Also Das ist für die strategische Sicht wichtig, auf lange Sicht, aber auch wenn ich operativ mal in Not komme, hilft es mir natürlich, wenn ich dann nicht mit dem Dienstleister, den ich dann beauftragen will, darüber sprechen muss. Ich habe aber leider noch keine elektronische Kreditakte. Glaubt man nicht im Jahr 2025?
Für Standardisierung, ne?
Ist aber Realität. Hm. Das weißt du auch aus deinem Job. Ja, es ist Realität. Und das funktioniert in den kommenden Jahren einfach nicht mehr. Ja, ich muss mich, auch wenn es manche nicht mehr hören können, muss mich auf den Weg zum PPS-Standard begeben. Ich glaube, die wenigsten muss man noch bekehren. Ich kenne aber persönlich einige Vorstände, die das nach wie vor ziemlich ablehnen oder wenn sie es machen, nur machen, weil sie im Grunde von Dritten gezwungen werden. Das ist keine gute Voraussetzung. Das muss man so deutlich sagen. Ja, also ich muss als Geschäftsführung das schon vorleben, die Bedeutung auch immer wieder herausstellen und vor allen Dingen darf ich es nicht einfach nur aufschreiben. Ich muss im Sinne eines guten Soll-Ist auch dafür sorgen, dass die Prozesse tatsächlich so laufen. Ja, das wäre mal der zweite Tipp. Wenn ich die beiden grundsätzlichen Dinge tue, dann habe ich die wichtigsten Vorarbeiten schon mal erledigt, um, ich sag mal, Auslagerungsverhältnisse mal sehr neutral formuliert, erfolgreich zu gestalten. Und dann stolper ich in den Projekten nachher auch nicht über so viele Überraschungen. Und ich habe ja gesagt, selbst wir, obwohl wir dachten, wir sind gut vorbereitet und viel gemacht haben, hatten diese Überraschungen noch. Also es schadet auch nicht mal über Musterorganisationen zu gucken, ist ja auch ein Teil des ganzen Prozesses und sich wirklich mal kritisch zu hinterfragen, wie weit habe ich die tatsächlich umgesetzt und wo glaube ich es nur?
Ja, zumal gerade den zweiten Punkt, den du ansprichst. Ja, ich erlebe es ja auch in unserem Beratungsgeschäft, dass viele Sparkassen dann sagen, ja, Kreditgeschäft habe ich bearbeitet. Ne, habe ich zwar mit irgendeinem Externen gemacht, wie auch immer jetzt mal ohne Namen, aber sie sind damit fertig. Und wenn man dann da nochmal drauf schaut und gerade die erste Frage sich stellt, ja, deinen ersten Tipp, dann stellt man ja häufig fest, ey, Moment mal, ihr habt es gar nicht so bearbeitet, wie man es eigentlich hätte bearbeiten müssen.
So ist es.
Weil vielleicht auch der Dritte, ohne jetzt irgendwie da auf Fingerzeig zu gehen, vielleicht gar nicht in der Tiefe diese Details kennen kann und auch in der Umsetzung gar nicht denkt.
Ja.
Das heißt, dann machen sie es nochmal.
Genau.
Ja, und das ist ja das Schlimmste, was im Haus passieren kann. Ja.
Ist doppelte Arbeit, genau, da kommt man nochmal dran vorbei. Vielleicht ein Teilthema nochmal daraus, voll digitale Workflows wären sehr hilfreich. Also ich habe ja die Akte schon benannt als ein Beispiel, aber das reicht nicht. Ich muss tatsächlich bis hin zum höchsten Kompetenzträger, muss das ganze Ding, US plus Antragsstrecke, erlaubt es problemlos, ja. Muss es nur machen. Und bis hin zum Vorstand darf sich da auch keiner ausnehmen. Wir machen das auch so, ja, wenn egal was für eine Kreditantrag hier aufläuft, der landet elektronisch auf meinem Tisch und wird auch elektronisch abgearbeitet. Ja.
Aber jetzt mal eine vielleicht gemeine Frage. Was passiert, wenn eine Sparkasse sagt, ich möchte auslagern, auch an den Dienstleister XYZ, spielt jetzt erstmal keine Rolle, wenn der Dienstleister sagt, sorry, heute geschlossen, weil keine Kapazitäten.
Ja, aber die Kritik, die da mitschwingt, die gebe ich mal zurück an das anfragende Haus. Wenn ich die Frage stelle, ich möchte auslagern und denke an heute oder morgen, habe ich den Fehler schon gemacht. Mhm. Ja, und das sage ich nicht, weil ich schon in einer neuen Rolle denke.
Das grenzen deine zwei Tipps an.
Ja, genau, sondern genau, weil ich muss es strategisch vordenken und das fällt eigentlich nicht vom Himmel dann. Dann kann ich mich auch mit dem Dienstleister unterhalten über einen Pfad. Denn ist doch völlig klar, je nachdem, wie groß das Haus ist, ist der natürlich nicht einfach mal ebenso aufnahmefähig. Wenn wir von kleineren fallweisen Aufträgen sprechen, hätte ich schon die Erwartung. Und ich glaube, das müssen wir auch leisten in der neuen Rolle. Aber wenn wir wirklich davon sprechen, übernimm hier mal meine Bilanzanalyse und zwar nicht mal so fallweise, sondern alles, dann müssen wir uns ja über ganz viele Dinge verständigen, wie das zu funktionieren hat, ja? Und ob die Standards überhaupt alle eingehalten werden. Dann kommen wir über die kaufmännische Seite. Was kostet das und so weiter? Aber am Ende muss ich doch respektieren, dass jemand nicht sagt, klar, kein Problem. Wenn morgen ein großes Haus mit 10, 15 Milliarden vor mir steht und will das übermorgen machen, mache ich das einfach so. Das meine ich mit strategischer Vorbereitung, ins Gespräch gehen. Und ich kenne eine Reihe von positiven Beispielen. Ich bin ja viel im Gespräch mit Kollegen, die haben das dann auch so gemacht und gesagt, ich gehe mal mit diesem Gedanken rein, nehme mal Kontakt mit dem Dienstleister auf und gehe auch mal ein bisschen auf meine eigene demografische Entwicklung und guck, wann habe ich eigentlich welchen Bedarf. Es ist ja gar nicht nötig unbedingt, dass ich von Anfang an in einer Vollauslagerung denke. Das ist ein attraktiver Weg, aber ich könnte es genauso gut machen, dass ich sage, in welchen Feldern verspüre ich denn in den nächsten Jahren für mich einen Bedarf und wie könnte ich den gut abdecken? Und das ist doch der beste Zeitpunkt, mit dem Dienstleister Kontakt aufzunehmen und genau das von vorne heraus zu betrachten, anstatt der Entwicklung hinterher zu laufen.
Würde ich noch einen dritten Tipp ergänzen wollen, der sich vielleicht ein Stück weit in der operativen Handlung auslöst. die Frage des Sourcings im Strategieprozess zu implementieren. Ja. Also nicht nur im Sinne aufschreiben und Kapitel schreiben, sondern wirklich im Strategieprozess, weil da gehört es meines Erachtens auch hin. Ja, da werden Fragen der Demografie, der Ressource, der Kosten als auch der Erträge diskutiert und sich dann die Frage zu stellen, packen wir das noch so die nächsten Jahre oder müssen wir jetzt schon vorbereiten, weil wir in 3 oder 5 Jahren, wir haben gerade die Diskussion, da hinkommen. Das heißt, ein Strategieprozess.
Bin ich dir sehr dankbar für die Ergänzung, weil genau das ist unser nächster Schritt. Also wir haben das Sourcing-Kapitel gebaut und damit war das Thema überhaupt erstmal auf der Agenda und haben dann ja auch darauf Auslagerungsverhältnisse aufgebaut. Aber genau das ist uns auch klar geworden in letzter Zeit. Wenn wir weitermachen wollen auf diesem Pfad, dann müssen wir das im Strategieprozess noch konkreter denken. Ja, also nicht nur Felder definieren, sondern auch tatsächlich vernetzen mit den übrigen Informationen und dann in die Strategie auch schon konkrete Projekte für die Zukunft reinschreiben.
Absolut. Ja, ich glaube, das wird die nächste Zeit auch in vielen Instituten ein Thema sein. Und wer das nicht tut, wird ja ein Stück weit auch dann gestaltet, muss man leider auch sagen, weil einfach exogene Faktoren immer treibender werden. Ja. Lieber Uwe, wir sind hier jetzt schon eine ganze Weile am Reden und es macht unglaublich Spaß mit dir. Ich könnte dir noch deutlich ausdehnen. Jetzt hätte ich noch eine kleine Frage an dich. Angenommen, du hättest eine kleine Fee auf der Schulter sitzen, die dich fragt, Mensch, lieber Uwe, im neuen Jahr hast du eine neue Rolle, eine neue Funktion. Du hast einen Wunsch frei. Was wäre das? Oder was wäre dieser Wunsch?
Das wäre tatsächlich dieser gemeinsame strategische Blick auf die Rolle der Dienstleister und die tiefe Integration in die Strategien der Verbände. Das ist der Wunsch, der alles überstrahlt, wenn ich auch an meine neue Aufgabe denke. Aber ist zugegebenermaßen ein dickes Brett, muss eine ziemlich fähige Fee sein. Eine sehr mächtige Fee, aber gemeinsam müssen wir das angehen.
Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für das wirklich aus meiner Sicht total interessante Gespräch mit deinen Insights aus Magdeburg und deinen Gedanken für die Zukunft. Ich glaube, es hat gezeigt, dass ihr in Magdeburg richtig gut vorangekommen seid in dem Themenfeld, das ihr dezidiert und strukturiert aufgebaut habt mit der ProService, mit der DSGF in allen Regio-Modellstrukturen und auch mit vielen Tipps und Erfahrungswerten für Dritte. Das kann man, denke ich, an der Stelle sagen. Und ja, auch der Blick in die Zukunft, in das Thema Konsolidierung, in das Thema gemeinsame Sicht auf Veränderungen. Ich glaube, das ist auch ein Themenfeld, was uns die nächsten Jahre beschäftigen muss, um letzten Endes auch, ja, ich bleib dabei, in der Produktion so effizient zu sein, dass es keinen Nachteil hat auf Kundenmarktanteile, auf Kundenwahrnehmung, weil der Wettbewerb schläft nicht. Das wissen wir all die Jahre schon und der wird jetzt deutlich überstrahlt durch exogene Faktoren, die Technik sind, die Demografie sind und die auch Geschwindigkeit sind. Und da muss man schnell sein. Von daher, lieber Uwe, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst und möchte da natürlich dir noch ein Schlusswort geben.
Ich bedanke mich. Das war ein toller Austausch. Sascha, hat viel Spaß gemacht und kommen Sie, kommt auf mich zu, wenn es um den Sparring geht, in der aktuellen Funktion genauso wie in der neuen. Super. Vielen Dank.
Prima. Danke, Uwe. Und ja, jetzt würde ich noch einen kleinen Wunsch an die Zuhörerinnen und Zuhörer richten. Wir haben natürlich die Möglichkeit, jederzeit hier Feedback einzusammeln. Wir haben eine zentrale Mailadresse eingerichtet, podcast@s-c.de und natürlich auch direkt über mich persönlich, Sascha Robin, ja auch bei LinkedIn aktiv, da auch gerne Feedback, Ideen, Gedanken. Ja, ich glaube, wir haben genug geredet. Jetzt ist Ruhe im Studio.